The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. Februar.
I'm cleaning up the mess and it is a mess on the border with inflation. To go over every single thing he touched turned to shit, okay? Everything.
Trump lästert über seinen Vorgänger Joe Biden auf der erzkonservativen CPAC-Konferenz am Wochenende.
It's true.
So lieben die Fans ihren Präsidenten Klartext immer auf Attacke. Und so, dass es jeder versteht, vom Harvard-Professor bis zum Tagelöhner. Make America simple again. Das zieht aber eben vor allem im Wahlkampf. Die Realität des Regierens hingegen, tja, die ist hyperkomplex, oft auch undurchsichtig. Sie gehorcht eher den Gesetzen der Chaos-Theorie, der zufolge ein Schmetterling mit seinen Flügelschlägen durch eine hochkomplexe Verkettung von Umständen den Wirbelsturm in Texas auslösen kann. So ist das auch oft in der Politik. Es braucht Taktik und Weitsicht, nicht nur Sprüche und Hauruck-Aktionen. Aber das eben ist nicht die Welt des Dealmakers Donald Trump. Und deshalb geht es in Amerika neuerdings ziemlich chaotisch zu. Beispiel 1. Die vermeintliche Turbo-Friedensdiplomatie mit Putin zum Ukraine-Krieg, derer er sich rühmt.
I've spoken to President Putin. And I think that thing is going to end, but it's got to end. It's a horrible, horrible thing to watch. I'm dealing with President Zelensky. I'm dealing with President Putin. I'm trying to get the money back.
Der neue US-Außenminister Marco Rubio, ein treuer Trump-Loyalist, frohlockt schon, dass das Ende des Ukraine-Krieges vor allem ökonomische Möglichkeiten mit sich bringe.
And of course, some pretty unique, potentially historic economic partnerships as well. The key that unlocks the door for those opportunities, however, is the end to this conflict.
Das Problem ist nur, wie dieser Frieden aussehen soll und wer dann was kriegt, wie die Sicherung des Friedens sich in den nächsten Jahren gestalten könnte. Das alles ist unklar. Erst die Wirtschaftsdeals mit den seltenen Erden und dann der Rest? Eigentlich macht man es andersrum. Beispiel 2, die Sache mit der Meinungsfreiheit. Gemeinsam mit seinem First Buddy Elon Musk kämpft Trump für die Meinungsfreiheit in den USA. Aber die Korrespondenten, die Trump auf seinen Reisen begleiten, werden künftig von ihm handverlesen, ausgesucht. Bislang hat das ein Journalistenverband getan.
Not anymore.
Jetzt das Weiße Haus, wie die Sprecherin verkündet.
I am proud to announce that we are going to give the power back to the people who read your papers, who watch your television shows, and who listen to your radio stations. Moving forward, the White House press pool will be determined by the White House press team.
Nach dem Motto Meinungsfreiheit ja, aber nur, solange es die eigene Meinung ist. Druck erzeugt Gegendruck. Trump wird auf diese Art niemals die Berichterstattung bekommen, die er sich wünscht. Aus Kritikern macht er Feinde. Beispiel 3. Elon Musk will die Bürokratie abbauen.
This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
Aber er macht daraus einen Feldzug gegen alle Staatsdiener, die auch deren Verwandte noch in Angst und Schrecken versetzt. Neulich schrieb er eine E-Mail an die Staatsdiener. Und jeder musste sagen, was er an diesem speziellen Tag für diesen Staat getan hat. Bei Nicht-Antwort Kündigung. Ergebnis? Das Konsumentenvertrauen in den USA fällt und fällt. Ein Staat, denken sich jetzt Millionen, der so rabiat gegen seine eigenen Leute vorgeht, das kann kein gesunder Staat mehr sein. Und noch ein Beispiel. Die Börse ist eigentlich für Trump eingestellt und jetzt ist sie hochgradig verunsichert. Denn dieser Trump ist für sie nicht wirklich kalkulierbar. Er will den Industriestandort aufforsten, die Geldwertstabilität sichern, das alles ist gut. Und dann? Dann verteuert er mit seinen Strafzöllen die Importe und die Exporte und macht den Firmen das Leben schwer. America first, aber das gilt jetzt nur noch auf amerikanischem Boden.
It's gonna happen soon, a lot sooner than you think, and we're gonna have so much money coming in from tariffs. Oh.
Die Börse weiß nicht mehr so genau, was sie davon nun halten soll. Deshalb ziehen die Kurse orientierungslos mal hoch und mal runter. Selbst der deutsche DAX performt seit dem Amtsantritt von Trump besser als der Dow Jones und der Nasdaq. Fazit: Anders als viele Beobachter der amerikanischen Politik denken, ist gerade das Ergebnis dieses Präsidenten nicht vorhersehbar. Chaos muss nämlich nicht Chaos hervorbringen, besagt die Chaos-Theorie. Oder wie der Schriftsteller Henry Adams sich ausdrückte, Zitat, Chaos bringt oft Leben hervor, während Ordnung Gewohnheit erzeugt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spreche ich mit dem Schweizer Journalisten Frank A. Meyer. Wir sprechen über die Wahl in Deutschland und was diese für unsere Zukunft wohl heißen mag. Pessimistisch ist er übrigens nicht, sondern er schenkt uns heute Morgen Zuversicht.
Die Demokratie wehrt sich auch, weil die Demokratie ist der Ort, wo die Bürger mitreden. Und die merken, da will einer, dass ich nicht mitrede. Ein bisschen auf den Bürger setzen.
Anne Schwede an der Wall Street hat die heiß ersehnten Zahlen von Börsenstar Nvidia und wir feiern einen Fußballverein, der so viel mehr ist als nur ein Fußballverein. Naja, und dann gedenken wir noch der Zeitenwende bei James Bond. Die Bundestagswahlergebnisse waren nicht überraschend, aber schön waren sie eben auch nicht, zumindest nicht für Menschen der Mitte. Die AfD ist nun die zweitstärkste Kraft und in Thüringen sogar die stärkste mit fast 40%. Was tun? Gruseln oder gelassen bleiben? Kämpfen oder abwarten? Der Schweizer Journalist Frank A. Meyer gibt uns heute Morgen überraschende Antworten. Antworten, wie sie nur ein Freigeist aus der Schweiz liefern kann. In Deutschland wurde er dafür sogar ausgezeichnet, nämlich mit dem Bundesverdienstkreuz im Jahr 2018. Das ganze Gespräch mit Frank A. Meyer können zahlende Pioneers am Wochenende hören. Aber Auszüge hören wir genau jetzt. Einen schönen guten Morgen, Frank A. Meyer.
Guten Morgen, lieber Kollege.
Deutschland hat gewählt. Wie schauen Sie als Wahlberliner, aber als eigentlicher Schweizer Burgunder, Bürger, wie schauen Sie auf unser Land?
Etwas verwundert. Und etwas betrübt, weil mit dem Ausscheiden der Liberalen, bei uns nennt man die Freisinnigen, fehlt natürlich der deutschen Politik ein ganz, ganz wichtiges Element, das immer schon nicht stark genug war, aber durch das Ausscheiden der FDP fehlt dieses liberale Element, das zu einer funktionierenden, lebendigen, sinnlichen, freiheitlichen Demokratie gehört.
Sie finden das Wort freisinnig besser als liberal?
Ja, viel. Das ist ein sinnliches Wort. Freiheitlich, sinnlich. Das ist wunderbar. Vielleicht wären die drin geblieben, sie hießen freisinnig. Das liberal sagt natürlich jeder von sich. Man ist irgendwo liberal. Ich meine, Merz ist auch ein Liberaler, ganz sicher. Man ist das auch. Aber das Freisinnige ist was, wie was Zupackendes, wie was Sie begreifen können an freiheitlichem Geist.
Und den Olaf Scholz.
Darf ich noch da bleiben? Ja. In der Schweiz ist das Freisinnige das Urelement. Peter Bixel, Sozialdemokrat, Berater von sozialdemokratischen Ministern, sagt von sich, wir sind alle freisinnig. Das ist das Urelement, nicht im Sinn der Partei, aber im Sinn dieses zauberhaften Begriffs.
Aber was ist in Deutschland passiert, Ihrer Einschätzung nach? Eine Regierung, die so mittelprächtig funktioniert hat, die ökonomisch vor allem nicht funktioniert hat, wird abgewählt? Oder sehen wir, was wir international auch sehen, in Italien, in der Schweiz, in den USA, einen Siegeszug des Rechtspopulismus?
Der Rechtspopulismus ist das Resultat einer Unterlassung. Und die Unterlassung heißt im Prinzip, ich verenge jetzt oder ich pointiere Migration, nicht Flüchtlinge. Das ist auch immer der Trick. Man sagt, muss die Flüchtlinge, natürlich muss ich die Flüchtlinge aufnehmen. Ich rede von Migranten, das ist was ganz anderes. Und wenn Sie das nicht regeln, dass da Menschen kommen, zumal noch die meisten aus einer Kultur, die um ein bis zwei Jahrhunderte hinter unserer aufgeklärten westeuropäischen oder westlichen Kultur ist. Also das ist ja unglaublich, was da an kulturellem Konflikt auf uns zukommt. Und wenn Sie das nicht regeln, wenn Sie dem nicht bewusst politisch begegnen, kriegen Sie ein riesiges Problem. Das haben wir jetzt.
Aber wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Die CDU, CSU haben für sich jetzt entschlossen, da steht die Brandmauer und die steht dort, sagt Friedrich Merz, unumstößlich. Richtig oder falsch?
Natürlich gibt es, also jetzt fragen Sie mich, ich kämpfe seit über 30 Jahren und das weiß man bei der SVP, also den Rechtspopulisten in der Schweiz, dass ich ihr Gegner bin, publizistisch gesehen.
Sie sind ja also, eher ein Linker, richtig?
Ja, ursprünglich ein Juso und Sozialdemokrat, später dann ein FDPler, weil ich Unternehmer war. Aber diese zwei Elemente, das schönste Wort der Politik ist ja freisinnig. Das zweitschönste ist Sozialdemokrat. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo natürlich Merz nicht mit der AfD, es geht ja, das ist für mich eine Peinlichkeit, diese Partei. Ich meine, unsere treten ja wirklich intelligenter auf. Es ist so peinlich. Und dass er mit denen nicht will und nicht tut, ist in Ordnung. Aber wieso beschwören Brandmauer? Warum muss ich dieses Wort ständig hören? Völlig unnötig. Kommt einfach nicht in Frage. Okay, wir machen es mit anderen. Wissen Sie, Freude heißt neugierig sein auf den, der anders denkt. Die schäbigste Neugierde ist die auf das, was ich sowieso schon denke. Das ist der deutsche Journalismus. Die sind begeistert. Meine Kollegen hier sind fast alle, nicht bei der Welt zum Beispiel und nicht bei der NZZ. Aber sonst sind sie fast alle begeistert, wenn etwas kommt, was sie sowieso schon denken. Machen sie ganze Sendungen, anstatt zu sagen, denke ich ja sowieso. Also wo ist das Neue, wo ist das Andere, wo ist das, was mich stört? Wo habe ich Lust daran, dass einer intelligent eigentlich dieses Prinzip von Karl Popper, Versuch und Irrtum erfüllt, dass ich eine Wahrheit habe und dann kommt einer und sagt, nein, das stimmt nicht, das ist ein anderer Wahrheit. Dann sage ich, ja gut, sag's mir. Freude daran haben, am Schluss zusammen ein Bier trinken. Freude, das fehlt mir, ist alles kriegsgrämig.
Aber deswegen versuche ich ja, Herr Mayer, rauszukriegen, aus Ihnen rauszukriegen, was wir von Ihnen, von der Schweiz, von Ihrer freisinnigen Weltsicht lernen können für unsere innerdeutsche Debatte, die mir ein bisschen verkantet scheint. Da steht einerseits die Brandmauer und auf der anderen Seite steht eine SPD, die sich als Verlierer wähnt und eigentlich gar nicht mehr in eine Regierung möchte, die schon wieder kurz davor ist, sich all dem zu verweigern. Sollte sich die SPD eigentlich jetzt in der Opposition, für die alle sagen, sie hat gar keine Zeit und keinen Platz dafür, regenerieren? Sollte die SPD nachdenken statt regieren?
Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, regenerieren. Ich sage auch, die SPD hat sich verliebt in die Migranten. Und sie hat sich verliebt in die Grünen. Die Grünen sind der Giftbecher der deutschen Demokratie. Das ist gar keine Partei, das ist eine Erweckungsbewegung, die ein großes Verdienst hat. Ein großes Verdienst hat, nämlich die Thematik der Umwelt also zum ersten Traktandum gemacht zu haben. Das ist ein historisches Verdienst. Daneben eine parareligiöse Erweckungsbewegung. Wie seinerzeit die Kommunisten, die waren es auch. Und dort mussten sich die Sozialdemokraten auch emanzipieren. Und heute müssen sie sich von den Grünen emanzipieren. Und was heißt das? Sehen Sie, bei mir zu Hause ist meine Wohnungstür kaputt, da kommt der Tischler. Dann habe ich einen Sanitärinstallateur. Diese Leute, meinen Sie, die sind im Bundestag? Meinen Sie, die sind in führenden Positionen der Sozialdemokraten? Das sind eigentlich die Sozialdemokratie ausmachen müssten. Und was haben wir für eine Sozialdemokratie? Wir haben eine, die sagt, wir müssen näher an die Bürger heran. Nein, die Bürger sollen sie aus den Positionen jagen und sie selbst übernehmen. Die ganze Akademisierung hat diese Partei kaputt gemacht. Ja, Politologen, Soziologen, Genderologen. Wir brauchen eine Desakademisierung. Nicht nur der Sozialdemokratie, aber der vor allem.
Also der Arbeiter, würden Sie sagen, ja, gehört wieder aufs Podest?
Das ist eine ganz moderne Menschen. Das moderne Bürgertum ist die Arbeiterschaft. Das ist heute, das sind Leute, die etwas wissen, etwas können, konkret sind, die morgens früh aufstehen.
Ja, den trifft man in der SPD jedenfalls nicht mehr in derselben Konzentration.
Nein, also überhaupt nicht
mehr. Wie zu Zeiten vielleicht auch von Gerhard Schröder.
Ja, genau.
Herr Mayer, in Deutschland, Sie sprechen sehr, ich sag mal schon altersmilde, der große altersmilde aus der Schweiz, die Menschen hier, auch Markus Söder ist ein Mensch und der ist aufgeregt und sagt, wir haben nur noch diesen einen Schuss, die Demokratie hat nur noch den einen Schuss, 2029 ist Schluss mit der Demokratie in Deutschland, wenn wir das jetzt nicht geregelt kriegen. Teilen Sie diesen Alarmismus?
Nein, das ist eben genau, das ist Deutschland, keine Freude, jetzt ist doch Wahlen gewesen, machen wir doch mal was draus. Und schauen wir, was wird. Vielleicht verändert sich ja die AfD auch schrecklich nach, durch irgendein Schicksal in der Welt und so. Vielleicht sind die dann nicht mehr Putins Schlachttruppe. Also, ich weiß es nicht. Lassen wir doch mal. Jetzt ist schon wieder die Katastrophe. Immer, wenn Deutschland ist immer die Katastrophe. Das ist impertinent. Ich sage manchmal, eigentlich müsste an der Nordgrenze der Schweiz ständig die Armee mobilisiert sein, weil aus Deutschland droht ständig etwas. Das ist ja, das ist ja das Verb der Journalisten. Es droht. Es droht ständig. Es droht von morgens bis abends, droht in Deutschland etwas. Nie ist irgendwo auch etwas gut oder auch lustig oder vielleicht nicht ganz so, wie ich meinte, aber immer kann man was draus machen. Nie, es droht.
Wir sind Teil einer apokalyptischen Industrie.
Ja, das ist eben, das ist genau das, was natürlich, die Apokalypse ist das religiöse Element. Die Apokalypse, sie müssen gläubig sein, um die Apokalypse zu bekämpfen. Eine religiöse Bewegung braucht das Unheil, um das Heil zu predigen. Und das ist die Situation.
Und Sie predigen was? Die Zuversicht? Und Sie sagen, lass doch mal passieren.
Ich habe Ihnen gesagt, die Demokratie ist eine Werkstatt. Stelle sich das als Werkstatt vor, dann kommen Ihnen Hände in den Sinn, die da was tun. Nicht? Eine Werkstatt. Mhm. Und ich würde sagen, so pragmatisch Politik machen, aber konkret und Fehler eingestehen und Freude an etwas haben und dann auch kämpfen. Es darf auch polemisch zugehen. Das ist nicht immer, das ist nicht das Böseste, wenn es mich mal verjagt.
Aber manchmal ist diese Werkstatt ja auch in der Geschichte, auch in Amerika, wir sind manchmal dicht davor, da ist diese Werkstatt auch schnell mal eine Waffenfabrik, eine Munitionsfabrik, in der Menschen sich mit Argumenten, mit Überzeugungen bewaffnen, um gegen den Andersdenkenden nicht in neugieriger Absicht, sondern in ihn unterdrückender Absicht losmarschieren.
Ja, das haben wir. Wir haben jetzt den Versuch in den USA, diese Werkstatt zu pervertieren quasi. Aber auch da, ich habe schon die ersten 4 Jahre, habe ich gesagt, lass mal, wir wollen mal schauen, was daraus wird. Und wir sehen jetzt schon, wie Relativierungen da um sich greifen. Also die Demokratie wehrt sich auch, weil die Demokratie ist der Ort, wo die Bürger mitreden. Und die merken, da will einer, dass ich nicht mitrede. Ein bisschen auf den Bürger setzen.
Das heißt, der Bürger auch in Deutschland soll sich nicht Angst machen lassen, soll nicht verzagt sein, sondern aber wachsam soll er schon sein.
Ja, ja.
Wie gesagt, das komplette Gespräch gibt's am Wochenende als Sonderpodcast für alle zahlenden Pioneers. Ich freue mich auf Sie. Demokratie und Politik sind nicht für Politiker und Parteien und Behörden da, sondern für Sie, für mich, für alle Menschen in Deutschland. Und wir haben gerade im Interview mit Frank A. Mayer gelernt, dass man das auch mit Zuversicht tun kann und soll, nicht naiv, aber optimistisch. Also, wir laden Sie ein, teilzuhaben an diesem demokratischen Prozess und am Ausloten der verschiedenen Meinungen, um damit Ihre eigene zu bilden. Die andere Meinung, die Meinung des Andersdenkenden ist keine Zumutung, ist keine Beleidigung, ist keine Provokation, sie ist eine Inspiration. Das ist unser Denkansatz bei The Pioneer. Ich möchte Sie einladen, Pioneer zu werden, und zwar ein besonderes Angebot möchte ich Ihnen unterbreiten. Für 12 Monate zahlen Sie exakt das, was Sie denken, was ein fairer Preis ist für Sie. Wir wollen Ihre demokratische Leidenschaft und nicht in erster Linie Ihr Geld. Das heißt, Sie haben das komplett in der Hand, was und wie viel Sie in diesen 12 Monaten zahlen wollen. Probieren Sie das bitte aus. Es würde mich freuen. Schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen mit unserem journalistischen Angebot. Werden Sie Teil, werden Sie selber Pionier. Folgen Sie dem Link in den Shownotes und los geht's.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Quartalszahlen, auf die alle doch sehnsüchtig gewartet haben. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt, die weiß mehr, und deshalb schalten wir jetzt zu ihr nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, der US-Chip-Konzern Nvidia hat die Bücher aufgemacht und du hast hineingeschaut. Was hast du da gesehen?
Ja, Nvidia konnte mal wieder die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Der Gewinn stieg um 73% und auch die Marge lag bei 73%, was allerdings unter dem Vorjahreswert lag. Beim Umsatz gab es einen Plus von 78%. Das Unternehmen hat auch eine starke Prognose für das aktuelle Quartal abgegeben. Nvidia erwartet einen signifikanten Anstieg der Verkäufe seiner neuen KI-Chips der Blackwell-Serie im ersten Quartal. Nvidia gab sich auch zuversichtlich, dass das Unternehmen den Wachstumskurs dank der hohen KI-Nachfrage noch weiter fortsetzen kann. Die Aktien blieben nachbörslich aber eher unverändert und fielen dann sogar um 1,5%. Die Anleger sehen einfach, dass Nvidia zwar weiterhin wächst, sich das Wachstum aber spürbar verlangsamt.
Da haben wir weiter ein Auge drauf. Vielen Dank, Anne. Und dann sag uns noch Salesforce. Salesforce hat auch neueste Zahlen veröffentlicht. Wie sehen die aus?
Ja, nicht so gut, Gabor. Salesforce hat mit seinen Zahlen die Erwartungen der Wall Street verfehlt und auch die Prognose lag unterhalb der Erwartungen. Der Umsatz stieg um 7,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn stieg um knapp 18%. Salesforce hatte in dem Quartal ja seine neue Generation der Agentforce KI-Technologie vorgestellt. Die KI kann zum Beispiel Mitarbeiterfragen in der Slack-App beantworten. Grundsätzlich alles keine schlechten Entwicklungen, aber die Erwartungen waren halt weitaus höher. Die Salesforce-Aktie fiel deshalb nachbörslich um 5,5%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass so ziemlich jeder diesen Namen kennt.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Dass jeder den Namen James Bond kennt, aber nicht den Namen Debbie McWilliams. Dabei hat Debbie McWilliams über 40 Jahre lang die Weichen für den berühmtesten Geheimagenten der Welt gestellt. McWilliams war nämlich die Instanz im Hintergrund, die 007 Castingmaschine, die nämlich entschieden hat, wer da im Smoking gut aussehen darf und wer der nächste, der große James Bond wird. Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Allesamt McWilliams Wahl seit 1981 war das nämlich ihre Aufgabe. Sie suchte aber nicht nur die James Bonds, sondern auch die charakterstarken Bösewichte, die Bond Girls und viele Nebenrollen, die die DNA dieser Filme maßgeblich mitbestimmten. Doch jetzt ist Schluss für McWilliams, nicht für James Bond. Nach 4 langen Jahrzehnten verabschiedet sich das James Bond Casting Girl in den Ruhestand, nachdem sich jetzt der Streaming-Riese Amazon das Bond-Franchise und die Zukunft von 007 einverleibt hat. Zufall? Wahrscheinlich nicht. Naja, eine Ära endet, aber die Frage bleibt, wer darf als nächstes sagen?
007 meldet sich zum Dienst.
Wo zum Teufel waren Sie?
Ich habe den Tod genossen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass eine Fußballmannschaft so viel Drama erschafft, dass ihm der Spitzname FC Hollywood verpasst wurde. Die Rede ist vom FC Bayern München, der Verein, der heute seinen 125-jährigen Geburtstag feiert, ist eigentlich in 3 einfachen Worten zu beschreiben. Erfolg, Erfolg und nochmal Erfolg. Angefangen hat das alles im Jahr 1900. Fußball ist in Deutschland nicht so beliebt, Turnen ist angesagt. Und der FC Bayern gehörte damals noch zum Münchner Turnverein. Als 11 Mitglieder, Fußballrevolutionäre, würde man heute sagen, den Antrag stellen, dem Süddeutschen Fußballverband beizutreten, da wird der Antrag auch noch abgelehnt. Also trifft man sich im Weinhaus Gisela und nachdem, tja, das ein oder andere Getränk genossen wurde, wird dann der FC Bayern München gegründet. Ziel des Ganzen, den erfolgreichsten Fußballverein in Bayern zu haben. Wenn man aber die Konkurrenz oder auch ganz ehrliche Fans der 90er Jahre fragt, ist der Verein auch für was ganz anderes bekannt. Nämlich für seinen Glamour. Man nennt ihn FC Hollywood. Mit viel Erfolg kommt natürlich viel mediale Aufmerksamkeit. Schon in der Saison 95-96, damals noch unter Otto Rehhagel, sind Spieler wie Lothar Matthäus, Mario Basler, Jürgen Klinsmann und Oliver Kahn im Rampenlicht. Es gibt Skandale, wie hier in der ARD berichtet.
Nach unserem bisherigen Ermittlungsstand soll ein bisher unbekannter junger Mann mit zwei Spielern des FC Bayern München in dieser Gaststätte einen Streit provoziert haben, in deren weiteren Verlauf dann ein Spieler des FC Bayern München diesem unbekannten Gast einen Faustschlag versetzt haben soll.
Und es gibt auch viele Partys.
Journalisten fragen eigentlich nur über das, was in der letzten Nacht passiert ist und nicht über das nächste Spiel.
Ein bisschen das P1, ein bisschen das Oktoberfest. Und das passt auch zum FC Bayern. Das ist München und es macht immer Spaß und es wird nie langweilig.
Und es gab viele Trainerwechsel. All das prägten eine unruhige, aber ikonische Zeit beim FC Bayern. FC Hollywood eben. Und dennoch, vieles kann man den Bayern vorwerfen, jedoch eines nicht. In dieser 125-jährigen Geschichte des Vereins ist man fast immer Sieger auf dem Fußballplatz, gewinnt viele Titel, Pokale und ist heute angesehen als einer der größten Vereine, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. So sehen Champions aus. Champions of the World. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diesen neuen Tag. Und freuen wir uns gemeinsam morgen auf Chelsea Speaker aus diesem Studio an diesem Mikrofon. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few.